Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wird präsentiert von Union Investment.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Nachhaltiges Investieren, dem Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Ich heiße Sabine Reifenberger, bin Redakteurin bei der Börsenzeitung und heute begrüße ich Sie zu einer ganz besonderen Ausgabe, denn wir feiern Geburtstag. Der Podcast wird 100 Episoden alt. Das ist ein ganz guter Anlass, mal zu schauen, was sich verändert hat seit dem Start. ESG-Themen sind in vielen Bereichen im Alltag angekommen. Mancherorts hat man auch den Eindruck, sie sind schon fast wieder etwas auf dem Rückzug. Ich freue mich heute auf eine persönliche Bestandsaufnahme mit Henrik Ponzen, dem Chief Sustainability Officer von Union Investment. Schön, dass Sie da sind. Hallo.
Ja, vielen Dank, Frau Reifenberger, für die Einladung. Ich freue mich, wieder hier zu sein.
Herr Ponzen, wir haben nachhaltiges Investieren gestartet im Oktober 2021, also jetzt etwa 4 Jahre her. Wenn man Ihnen damals eine Kristallkugel hingehalten hätte und hätte Ihnen gezeigt, wie das Thema Nachhaltigkeit im Herbst 2025 angekommen ist in der Wirtschaft, bei Investoren, in den Unternehmen. Wenn wir mal zurückschauen, was hätten Sie damals gesagt? Hätten Sie das als positives Szenario eingestuft oder hätten Sie gesagt, naja, da hätte man sich auch mehr erwarten können?
Ich versuche gerade diese Kristallkugel vor mir zu sehen, 2021. Ich glaube, da kam Deutschland gerade kollektiv aus der Jogginghose raus. Wir hatten nämlich noch Corona in den Knochen. Und die Stimmungslage, wenn ich die richtig erinnere, war, jetzt haben wir aber wirklich mal so eine Jahrhundertkatastrophe hinter uns gebracht. Jetzt müsste es doch einfach eigentlich mal normal weitergehen. Und jetzt sehe ich immer noch diese Glaskugel vor mir und hätte dann damals regelrecht verstört mir die Augen gerieben. Wie Krieg mitten in Europa? Was Trump wieder? Tatsächlich? Debattieren wir ernsthaft, ob Amerika Europa verteidigen wird? Grönland, wird das dauerhaft zu Dänemark gehören oder kommt das zu Amerika? Ich spare uns den ganzen Rest. Also ich glaube, ich wäre vor allen Dingen, wenn ich in diese Kristallkugel 2021 geschaut hätte, sehr verstört, wie denn allgemein die Weltenlage sich verändert hat. Und wenn ich jetzt daneben halte, wie sich in oder trotz dieser Weltenlage Nachhaltigkeit entwickelt hat, dann wäre ich sehr zufrieden mit dem, was erreicht worden ist. Umgekehrt, in Unkenntnis dieser katastrophalen Wendungen der Weltenlage wäre ich nicht zufrieden mit dem, was wir gerade erreicht haben.
Man muss es ein bisschen in den Kontext setzen, ne? Wenn wir jetzt so im Moment gucken, man hat ja so den Eindruck, es gibt zwei gegenläufige Tendenzen. Zum einen ist das Thema regelmäßig sehr präsent, von Hitzewelle über Dürre bis hin zu Flut, nimmt man es ja auch medial stark wahr. Da wird es immer mit erwähnt, mit gedacht. Es ist auch in vielen Unternehmen, glaube ich, in der Breite schon angekommen, auch institutionalisiert ein Stück weit. Man hat aber zugleich auch diesen Eindruck, es gibt diesen Überdruss, es gibt diesen ESG-Backlash, es gibt Leute, die sagen, oh, bleib mir mal weg damit, wir haben andere Probleme vielleicht auch tatsächlich, wie Sie eben beschrieben haben. Was ist denn in Ihrer Wahrnehmung, was überwiegt denn? Ist es ein Thema, wo Sie sagen, es hat sich etabliert oder ist es schon eher so, dass Sie sagen, Sie spüren eher diesen Überdruss ein Stück weit?
Ich würde sagen, Backlash kommt notwendigerweise nach Overload. Das ist eine Korrekturbewegung, die ganz wichtig ist, um auch wieder Spreu vom Weizen zu trennen. Und dieser Backlash, dieser Überdruss, gute Übersetzung, danke, das merke ich mir, der hat, glaube ich, damit zu tun, dass wir unter dem Thema Nachhaltigkeit es mit nichts weniger als mit einer Generationenaufgabe zu tun haben. Wenn ich dieses Bild der Generationenaufgabe mal nehmen kann, das heißt also einerseits, es dauert so ungefähr 30 Jahre, und es beschäftigt während dieser 30 Jahre eine ganze Familie, also alle Generationen eines Verbunds. Und wenn man mal das Bild so einfach im Hintergrund stehen lässt, dann wird klar, dass ganz viel Enttäuschung bei denjenigen herrscht, die gehofft oder erwartet haben, man könne schnell und ganz alleine was erreichen. Nee, wir haben 5 von 30 Jahren hinter uns in dieser Generationenrechnung. Und all diese Phasen, durch die wir jetzt gehen, auch die Phasen des Überdrusses, gehören zu einer Transformation dazu und sind ganz normal. Trotzdem bleibt die Ungeduld und trotzdem bleibt auch die Einsicht, naja, einer alleine kann es nicht retten, dass man mit Finanzmarktregulierung die komplette Wirtschaft und die komplette Gesellschaft im Handumdrehen würde nachhaltig machen können. Das war natürlich ein Irrglaube. Und je mehr man diesem Irrglauben oder dieser Hoffnung aufgesessen ist, desto enttäuschter ist man nun. Je mehr man sich wirklich mit dem Umfang und der Komplexität der Aufgabe beschäftigt, desto zufriedener kann man mit dem sein, was wir in 5 von 30 Jahren erreicht haben.
Man hat ja auch den Eindruck, dass das insofern angekommen ist, als ja in der Regulierung gerade vieles auch wieder in Richtung Vereinfachung gedreht wird mit den Omnibus-Initiativen der EU beispielsweise. Wir haben ja sehr viele regulatorische Vorstöße gesehen. Jetzt wird das wieder so ein bisschen zurückgedreht, vereinfacht. Ist das sinnvoll, um die Akzeptanz zu erhöhen?
Generell ist es gut, dass die Regulierung weniger komplex gestaltet wird, um überhaupt so wirksam werden zu können. Das ist in Ordnung. Die Regulierung war insofern bis hierhin erfolgreich, als dass das Ziel der Transparenz durchaus erreicht worden ist, allerdings zu hohen Kosten. Ziemlich verfehlt oder weit verfehlt worden ist das Ziel der Steuerung. Also eine Regulierung, die ich tatsächlich für missraten halte, ist die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, die der Nachhaltigkeit mehr geschadet hat, als sie ihr genutzt hat. Die Idee war, wir machen auf die Möglichkeit nachhaltigen Investierens aufmerksam und dadurch, dass dann mehr Leute davon wissen, werden es mehr Leute tun. Die Realität ist, wir haben das nachhaltige Investieren umständlicher gemacht, komplizierter für die Beratenden, auch für die Kunden. Und deswegen ist es weniger vertrieben worden als zu den Zeitpunkten, wo man noch nicht fragen musste. Also wirklich ein Beispiel für Regulierung, die sehr gut gemeint war, aber einfach nicht gut gemacht worden ist. Bei Transparenz, Stichwort Omnibus, da müssen wir jetzt aufpassen, dass wir nicht das Kind mit dem Bade ausschütten, also wieder zu sehr übersteuern ins Gestern, ins Zurück. Es ist für mich vollkommen klar, dass eine Berichtsgrenze, die auch Kleinunternehmen beinhaltet, dass die fehlgeht. Dass also ein Bäcker, der 5, 6 Filialen unterhält, dann irgendwann sich in der Situation sieht, ich müsste je nachdem jemanden einstellen, der nicht Brötchen bäckt, sondern Nachhaltigkeitsberichterstattung macht, das ist offenkundig nicht zielführend. Dass wir aber jetzt darüber reden oder zumindest kolportiert wird, dass so eine Grenze bei 500 Mitarbeitenden liegen sollte, sondern bei 5000, ja, das ist viel zu grob. Dann fehlt die Transparenz, um überhaupt Portfolios auch für die Zukunft zukunftssicher, robust und fest aussteuern zu können, weil wir gar nicht die Informationen haben, die wir brauchen. Also sehr wichtig, dass wir diesem Überdruss jetzt nicht mit Übermut entgegentreten, sondern dass wir es schaffen, da eine richtige, gute Mitte zu finden. Da ist ein Weg.
Was ich mich gefragt habe, Sie sagten ja vorhin, wenn wir 2021 in die Kristallkugel geschaut hätten, wir hätten einiges gesehen, was uns erschrocken hätte, unter anderem auch das Thema Krieg in der Ukraine. Ist eigentlich die Vorstellung von Nachhaltigkeit heute noch dieselbe wie 2021? Man merkt es ja zum Beispiel gerade an diesem Thema Rüstung, auch die EU argumentiert jetzt, wie man durchaus auch in Sustainable Finance Frameworks Investitionen in Rüstungs- und Verteidigungsindustrien rechtfertigen kann, um eben da diese Finanzströme nicht abzuwürgen. Haben wir unseren ESG-Begriff ein Stück weit auch erweitert oder angepasst an diese neuen veränderten Rahmenbedingungen?
Ja, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir immer wieder neu denken. Es ist aber mindestens ebenso wichtig, dass wir weiterhin klar denken. Und wenn wir Leute auf der Straße fragen, ist eine Bombe nachhaltig? Ich glaube nicht, dass viele Ja sagen werden. Ich glaube, es ist auch offenkundig, dass die Anzahl an Elektroladestationen im Gefechtsfeld immer beschränkt bleiben wird. Also so nachhaltig wie ein Windrad kann, glaube ich, eine Bombe oder ein Panzer ganz offenkundig nicht sein. So klar sollten wir weiterhin denken dürfen und uns darin auch üben. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir eine nachhaltige Zukunft nur dann bauen können, wenn wir auch in einer sicheren und freiheitlich organisierten Gesellschaft leben, und die muss verteidigt werden können. Deswegen haben wir keinen Gegensatz zwischen Rüstung und Nachhaltigkeit. Ich glaube, da ist eine Differenzierung gewonnen worden. Wir als Union wollen vor allen Dingen unseren Kunden Wahlfreiheit ermöglichen, denn es gibt zweifelsohne Kunden, die wollen nicht in Rüstung investieren, und es gibt Kunden, die wollen in Rüstung investieren. Und wir haben Artikel 6 Fonds, wo Rüstung drin ist, und wir haben Fonds mit einer Nachhaltigkeitsstrategie, wo wir auf Rüstungsinvestitionen verzichten. Und mit dieser Wahlfreiheit kann, glaube ich, jeder gut umgehen, weil wer möchte schon bevormundet werden? Also Neudenken, differenzierter denken, Möglichkeiten eröffnen, aber dabei immer auch klar bleiben, denke ich. Das ist wichtig.
Jetzt sind Sie mittlerweile Chief Sustainability Officer, auch das eine Position, die vor 4 Jahren noch nicht existierte. Mhm. Wenn Sie mal zurückdenken, wie hat sich das Thema auch bei Ihnen im Haus verändert? Wie weit ist es in der Strategie verankert? Wo sind Sie da vorangekommen?
Ja, da haben wir viel gemacht. Also die Kohlestrategie, die war gerade bedacht und beschlossen. Jetzt haben wir sie abgeschlossen. Wir sind komplett aus der Kohle raus. Eine Strategie zum zukünftigen Umgang mit Öl- und Gasproduzenten. Auch die haben wir in der Zwischenzeit entwickelt und implementiert. Eine Klimastrategie, nicht nur für die nachhaltigen Fonds, sondern für das gesamte Portfolio. Es geht um Zukunftssicherheit. Auch die ist unter breiter und sehr intensiver Beteiligung aller Unternehmensteile entwickelt und implementiert. Das sind 3 riesendicke Bretter, die wir durchbohrt haben. Und die betreffen das, was von unserer Wirksamkeit her am relevantesten ist, nämlich unsere Portfolios. 500 Milliarden Euro, die wir über einen groben Daumen investieren, da steckt unsere Macht und auch unsere Verantwortung. Und Kohle-, Öl- und Gas- und Klimastrategie fokussieren genau darauf. Wir haben aber auch im Betrieb einiges erreicht. Also, dass alle Mitarbeitenden, die außertariflich beschäftigt sind und somit auch eine Zielvereinbarung, eine individuelle Zielvereinbarung haben, alle Mitarbeitenden bei uns haben mittlerweile ein Nachhaltigkeitsziel. Weil es ist oft sozusagen die Weisheit aller und die Summe vieler kleiner Dinge, die ein Ganzes ergeben. Das halte ich für unglaublich wichtig, dass wir die Verantwortung für Nachhaltigkeit bei unserem Vorstandsvorsitzenden etabliert haben. Dass ich als CSO die Möglichkeit habe, mich über diese strategischen Themen mit ihm jede Woche auszutauschen. Das ist etwas, wo wir uns als Union schon wirklich ganz gewaltig nach vorne bewegt haben in der Zeit. Auch ein Grund dafür, warum ich komme zurück auf die Glaskugel oder Kristallkugel. Ich glaube, damit wären wir, was so die Governance-Entwicklung anbelangt, sehr, sehr zufrieden gewesen, ja.
Wenn man sich so die Branche anguckt, man hat so den Eindruck, es gibt Häuser, die widmen sich dem Thema aus Überzeugung und auch aus intrinsischer Motivation. Manche machen es, weil sie ja sagten, Zukunftsfähigkeit ist ein ganz wichtiges Thema. Manche machen es eher aus Risikomanagementgründen, die sagen, wir müssen einfach gucken, dass wir diese Umweltrisiken beispielsweise im Blick haben. Ist es für Sie insgesamt betrachtet letztlich egal, aus welcher Motivation heraus man das macht? Oder glauben Sie, man entfaltet dann vielleicht doch noch etwas mehr Wirksamkeit, wenn man idealerweise beides miteinander verzahnt?
Ja, also Risikomanagement ist für alle gut. Ne? Da ist also keiner gegen. Wenn ich frage, wollen Sie besseres oder schlechteres Risikomanagement, habe ich noch nie gehört, nee, für mich bitte das Schlechte. Und inwiefern kann Nachhaltigkeit ein ganz entscheidender Schlüssel für besseres Risikomanagement sein? Ja, das liegt darin, dass wir diese langfristigen Risiken wie Klimawandel, wie beispielsweise die innere Verfasstheit von Unternehmungen, also Governance, wie Mitarbeiterzufriedenheit, Sicherheit der Lieferketten, vieles, was wir unter dem S subsumieren. Das sind Risiken, die oft im kurzfristigen Blick des Kapitalmarkts einfach außer Sicht geraten oder gar nicht erst in den Fokus kommen. Und da ist Nachhaltigkeit einfach ein ganz, ganz wirksames Instrument, um diese blinden Flecken auszuleuchten. Das macht Kapitalanlage langfristig robuster und besser. Interessant finde ich, dass es noch nicht gelungen ist, dafür ein hinreichend überzeugendes Narrativ zu finden. Sehr viele, auch gerade im Finanzmarkt, finden Ausschlüsse beispielsweise prinzipiell schlecht. Und wir kommen jetzt ja alle aus dem Sommerurlaub. Wenn ich Sie gefragt hätte, wollen Sie Sonne ausschließen? Dann hätten Sie gesagt, nee, ich fahre in Urlaub, ich möchte überhaupt keine Sonne ausschließen. Aber wenn ich Sie gefragt hätte, möchten Sie für den Strand Lichtschutzfaktor 20 oder Lichtschutzfaktor 40? Dann hätten Sie nicht geantwortet, nee, ich creme mich überhaupt nicht ein und wenn ich die 40er kriegen kann, dann nehme ich die. Sie merken, beim einen reden wir vom Ausschluss vom Sonne, beim anderen reden wir von Schutz vor Sonnenbrand. Und wir hängen in der nachhaltigen Kapitalanlage viel zu häufig noch zu sehr in diesem Ausschlussdiskurs, der viele einfach ein Stück weit verschreckt regelrecht. Das muss besser werden. Also Risikomanagement als ein wesentlicher Nutzen des nachhaltigen Investierens, aber dieser Nutzen muss in einem anderen Narrativ rausgestellt werden, sonst wird er nicht von hinreichend vielen erkannt werden können.
Es fehlt so ein bisschen, hat man den Eindruck, auch an so einer Positiverzählung, ne? Also viele assoziieren es ja auch nach wie vor mit, ich habe da Renditeverluste und irgendwie, wie Sie sagten, ein sehr eingeschränktes Feld. Woran liegt es denn, dass es nicht gelungen ist, in einer Branche, die ja eigentlich weiß, wie es geht und die ja auch durchaus Vertriebskompetenz hat, woran liegt es, dass in diesem Bereich gerade man da noch hinterherhinkt?
Ja, ein geflügeltes Wort sagt ja, dass es nur zwei Sorten Kapitalmarktexperten gibt, die mit Kurzzeitgedächtnis und die ohne Gedächtnis. Das heißt, der Kapitalmarkt ist nun mal per se eher in der kurzen Frist orientiert. Und gerade deswegen ist es so wichtig, diese Professionalität zu haben, immer wieder auch die lange Frist mit in den Entscheidungshorizont zu nehmen. Und da wir als Union Investment die Aufgabe haben, nicht für Daytrader kurzfristig Vermögen zu optimieren, sondern für die Mitte unserer Gesellschaft langfristig Geld so anzulegen, dass aus Geld mehr Geld wird, Vermögen vermehren, Vertrauen verdienen, das ist unsere Mission. Gerade deswegen ist es unsere Pflicht als Treuhänder, diese langfristigen Risiken ganz systematisch mitzunehmen. Und ich glaube, ich komme wieder zur Kristallkugel. Das ist ein entscheidender Erfolg, den wir in den letzten 5 Jahren erreicht haben. Die Qualität der ESG Integration, also der systematischen Berücksichtigung von Nachhaltigkeit in allem, was wir tun. Und dieser Erfolg ist deswegen so unsichtbar, weil er jeden Tag aufs Neue neu quasi bewiesen wird und wie meine Brille besonders gut funktioniert, wenn ich sie nicht bemerke. Genauso ist ESG Integration überall bei den großen institutionellen Investoren mittlerweile eine Selbstverständlichkeit. Sie werden keinen Leiter Kapitalanlage finden, der sagt, nee, also Klimawandel, das ist für mich für die nächsten 30 Jahre kein Thema. Governance bei Unternehmen, brauche ich mich nicht mit zu beschäftigen, ist alles in den Preisen drin. Sondern das wird überall mit berücksichtigt. Aber dieser Erfolg ist in seiner Alltäglichkeit so wirkmächtig, aber deswegen, wie meine Brille, ein Stück weit unsichtbar.
Jetzt ist es ja so, Sie sind ja viel, sagen wir mal, in einer Norddeutsch Bubble unterwegs. Sie waren noch im Sustainable Finance Beirat, sprich, Sie sprechen auch viel mit Menschen, die machen dieses Thema am Hochreck hoch und runter. Ist es manchmal auch wichtig, die Perspektive zu wechseln und ein Stück weit aus der Bubble rauszukommen? Also denken Menschen außerhalb dieser professionellen Gewerke anders über das Thema? Kriegen Sie das mit?
Ja, also ich arbeite zwar sehr gerne und auch jeden Tag intensiv und häufig länger, aber ich bewege mich ebenso täglich außerhalb der Sustainable Finance Bubble. Auch ganz besonders auf der Arbeit, wo ja meine Aufgabe ist, die Interessen ganz verschiedener Unternehmensbereiche unter diesem gemeinsamen Ziel Nachhaltigkeit zusammenzubringen, aber auch natürlich im familiären und im Freundeskreis. Und ich weiß das gar nicht, ob ich dafür Ärger kriege, aber mein Bruder meinte mal zu mir, als ich sagte, ich würde Nachhaltigkeit machen und ich komme aus einer Ingenieursfamilie, Nachhaltigkeit, das sind für mich alles Fuzzis, die keine Ahnung haben und mir Vorschriften machen wollen. Also so viel zum Realitätscheck allein zu Hause. Ich darf erzählen, mein Bruder ist aber einer der Ersten, der eine Photovoltaikanlage auf dem Dach hatte und da war auch seine Antwort augenöffnend. Ja, die lohnt sich ja auch. Und daran sieht man, dass das, was uns haltungstechnisch manchmal von dem Thema vielleicht ein Stück weit weghält, dass es doch Argumente gibt, die alle überzeugen.
Auch da arbeiten wir am Narrativ, nicht wahr?
Ja.
Wenn wir mal nochmal einmal zurückschauen und Sie mir ganz persönlich sagen müssten, seit Herbst 2021 gab es eine Initiative im ESG-Kontext, wo Sie sagen, das hat Sie besonders überzeugt oder vielleicht auch, das hat Sie besonders enttäuscht. Gibt es irgendwas, was Ihnen besonders hängen geblieben ist?
Besonders enttäuscht, ich nannte das eben schon, hat mich die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage, weil sehr, sehr schnell, zumindest aus meiner Sicht, absehbar war, dass wir jetzt das Ergebnis sehen würden oder zeitigen würden, was wir damals befürchtet haben. Was ich sehr begrüße, ist die ambitionierte Art und Weise, wie wir in Europa versucht haben, durch Regulierung Transparenz zu schaffen und jetzt die Schnelligkeit, mit der wir erkannt haben, das Ziel ist richtig, aber die Dosis stimmt nicht. Wir müssen es ein Stück weit korrigieren. Wenn uns das jetzt gelingt, glaube ich, haben wir so ein bisschen wie echter Nachher Springprozession, 3 nach vorne, 2 zurück, haben wir aber in recht kurzer Zeit tatsächlich was geschaffen, was bleiben kann und uns langfristig Wettbewerbsvorteile sichern kann.
Lassen Sie uns noch mal ein letztes Mal die Kristallkugel bemühen. Mhm. Wir haben jetzt zurückgeschaut von 2021 bis 2025. Wenn wir mal nach vorne extrapolieren und richten den Blick Richtung Herbst 2029. Was glauben Sie, wenn wir die Frage vom Anfang nehmen, positiv oder negativ, was glauben Sie, werden wir dann sagen auf den Zeitraum 25 bis 29?
Ja, wir haben ja nur das Leben. Deswegen bringt es überhaupt nichts, jetzt pessimistisch da in die Zukunft zu schauen, weil das würde nur dann Sinn machen, wenn man irgendeine Alternative hätte. Wir können aber nur unser Leben führen und wir können nur das geben, was unser Bestes ist. Deswegen freue ich mich, irgendwann im Laufe der nächsten 5 Jahre auch bei 200 Folgen Nachhaltiges Investieren zu Gast zu sein. Ich bin auch optimistisch, weil die 3 mächtigsten Männer der Welt dann schon alle weit über 80 sein werden. Also hoffe ich, dass wir bessere Führer für die freie und nicht freie Welt gefunden haben werden im Laufe der nächsten 5 Jahre. Ich bin da auch optimistisch, dass das gelingen wird. Das sollte leicht besser gehen. Und ich hoffe darauf, dass wir vielleicht genauso ungläubig schon das 3. oder 4. Jahr den Frieden genießen. Genauso wie wir ungläubig vor wenigen Jahren auf einmal den Krieg zur Kenntnis nehmen mussten. Nachhaltigkeit ist etwas, was in den nächsten 5 Jahren in beiden Rahmenbedingungen weitergehen wird, einfach weil Klimawandel nicht abgesagt oder verschoben werden kann, weil die gute und sichere Verfasstheit von Unternehmen immer eine notwendige Bedingung für dauerhaften Unternehmenserfolg ist. Insofern werden wir dann auch noch immer 25 Jahre plus X zu tun haben. Also am Ziel werden wir in 5 Jahren nicht sein, aber ein gutes Stück weiter und ich glaube und hoffe in einem besseren Umfeld als jetzt.
Wir wollen mal sehr hoffen, dass es stimmt und ich freue mich, wenn wir dann in 100 Episoden vielleicht nochmal wieder Bilanz ziehen und dann können wir uns diese Episode ja nochmal vergegenwärtigen und schauen, was davon zugetroffen hat. Ich sage auf jeden Fall ganz herzlichen Dank heute für den Rückblick auf 100 Episoden Nachhaltiges Investieren und die Bestandsaufnahme, wo das Thema heute steht. Das war Henrik Ponsen, der Chief Sustainability Officer von Union Investment. Schön, dass Sie da waren. Vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Vielen Dank, Frau Reifenberger.
Die 100. Episode ist natürlich auch ein guter Anlass, sich mal damit zu befassen, welche Rolle ESG eigentlich in so einem Redaktionsalltag spielt und in unserer Berichterstattung. Und dafür ist hoher Besuch im Studio. Herzlich willkommen, sage ich, Sebastian Schmid, unser Chefredakteur ist bei mir. Hallo Sebastian.
Hi Sabine, freut mich. Ja, ein absolutes Herzensthema, wie ich sage. Es ist eins, das wir schon länger verfolgen und tatsächlich, du merkst es, wir drucken deutlich weniger aus. Wir haben selbst einiges gemacht, aber jetzt Spaß beiseite, als Berichterstattungsthema natürlich auch super wichtig für uns. Und ich glaube, gerade jetzt, mit nach 100 Folgen irre, dass es schon so lange läuft und auch so gut läuft, ist ein guter Zeitpunkt, um zu sagen, wir hören nicht auf, sondern wir are doubling down.
Wir haben ja angefangen, wenn man es grob zurückrechnet, im Herbst 2021, also wirklich schon 4 Jahre. Damals war es, glaube ich, noch ein bisschen exotischer. Dann war es eine Zeit lang Hype. Jetzt hat man ja den Eindruck, es ist eher schon wieder so ein Bleib-mir-weg-damit-Thema. Wie nimmst du es denn? Weil hier im Podcast ist ja immer schon so ein bisschen eine Bubble von Menschen, die natürlich berufsmäßig sich damit intensiver befassen. Wir sprechen ja nun alle auch rechts und links mit anderen Menschen in Unternehmen, in Banken. Was würdest du sagen aus den Gesprächen? Was hast du für einen Eindruck? Wie ist das Thema gerade verankert?
Also ich sage mal, bei Investoren ist es jetzt natürlich gerade nicht so im Hype wie beispielsweise das Rüstungsthema. Also wir haben ja schon öfter genug geschrieben, dass Olivgrün gerade das neue Grün ist. Aber das sind eben, ich sage mal, Moden- und Trendthemen. Und auch wenn es sicherlich eine Weile länger bleiben wird, auch das Rüstungsthema fürchte ich, ist das Thema Nachhaltigkeit und ja grüne Investments durchaus weiter bedeutend. Also Ressourcen sind endlich, wir haben Klimawandel, das alles bleibt. Und selbst wenn natürlich politische Strömungen sich verändern und dadurch vielleicht auch Investitionscases sich mehr oder weniger rechnen, wird das Thema auf Dauer nicht weggehen, sondern wird einfach gezwungenermaßen immer wieder kommen. Und ich glaube, das zu begleiten und zu sehen, wo Trends sind, die sich vielleicht auch wirtschaftlich rechnen, das bleibt auf jeden Fall wichtig. Und wir werden das weiter begleiten, weil wir es für bedeutsam halten und auch für eine wichtige Chance für den Wirtschaftsstandort und für Unternehmen und Investoren. Und wer, glaube ich, immer nur zyklisch investiert, wenn es gerade der Hype ist, der hat, glaube ich, ist noch nie gut gefahren. Und Genauso machen wir es auch, wenn es jetzt gerade antizyklisch ist, weiter auf grüne Investments zu schauen, dann machen wir es erst recht.
Schönes Wort. Also ESG-Themen weiterhin im Herzen der Börsenzeitung und im Herzen unseres Chefredakteurs Sebastian Schmidt.
Klar, und im Herzen dieses Podcasts, hoffe ich.
Das sowieso. Vielen Dank, dass du heute da warst. Das war Sebastian Schmidt, Chefredakteur der Börsenzeitung. Vielen Dank dir.
Gerne.
Und natürlich schauen wir auch in dieser Jubiläumsepisode, was sonst so los war in der Branche. Dafür ist mein Kollege Wolf Brandes bei mir. Hallo Wolf.
Hallo.
Wolf, wir sprechen über Regulatorik wie so oft. Die EU will Methanemissionen beim Gashandel strenger regulieren. Und genau das droht, Konflikte mit den USA heraufzubeschwören. Und es stellt die Klimabilanz von Flüssiggasimporten in Frage. Bevor wir darauf näher eingehen, erklär doch vielleicht mal, worum geht's denn bei dieser EU-Methanverordnung? Warum ist die so wichtig?
Methan ist nach CO2 das zweitwichtigste Treibhausgas, aber deutlich klimaschädlicher. Es heizt die Atmosphäre in kurzer Zeit viel stärker auf. Deshalb will die EU mit ihrer neuen Verordnung genau wissen, wie viel Methan beim Fördern, Verarbeiten und Transportieren von Erdgas freigesetzt wird. Auch bei importiertem Gas. Und das ist entscheidend. Denn seit dem russischen Angriffskrieg hat sich die EU stark auf Flüssiggas, LNG, aus den USA gestützt. Doch dieses Gas hat oft eine schlechte Klimabilanz, vor allem wegen Fracking und fehlender Umweltauflagen. Mit der neuen Verordnung will die EU also nicht nur Transparenz schaffen, sondern letztlich auch klimafreundlichere Gasimporte fördern.
Jetzt ist es ja nicht so einfach, die Methanemissionen bei US-Gas zu messen. Was ist da so schwierig?
Das liegt an der extrem zersplitterten Struktur in den USA. Es gibt dort hunderte kleine Gasfirmen, viele davon im Fracking-Geschäft und keine einheitliche Regelung. Das Gas aus verschiedenen Quellen wird in Pipeline-Netz eingespeist, dann in großen LNG-Anlagen verflüssigt. Dabei verliert man den Überblick. Wo kommt das Gas genau her? Wer verursacht welche Emissionen? Außerdem entweicht Methan nicht nur bei der Förderung, sondern auch beim Transport. Und in einigen US-Bundesstaaten darf man es sogar einfach abfackeln. Für die EU wird es also schwer, den ökologischen Fußabdruck dieser Gasimporte korrekt zu bewerten.
Also eine ziemliche Herausforderung, der sich die EU da stellen muss. Wie realistisch ist es denn, dass man da eine saubere Lösung hinbekommt?
Nun, die EU-Kommission ist aktiv. Es gibt Gespräche mit der US-Regierung, mit der Industrie, mit Analysten. Man sucht Wege, wie man zumindest regionale Daten verwenden kann, zum Beispiel aus bestimmten Fördergebieten. Aber klar ist auch, ohne politischen Druck aus Brüssel wird sich in den USA wenig ändern. Und selbst innerhalb der EU gibt es Probleme. 9 Mitgliedstaaten haben noch nicht einmal Behörden benannt, die die Verordnung umsetzen. Die Methanverordnung ist also ein Lackmustest. Meint es Europa ernst mit Klimaschutz und im Energiesektor, auch bei Importen? Wenn ja, muss sie auch unbequeme Partner in die Pflicht nehmen.
Wir wechseln mal thematisch noch in die Versicherungsbranche. Der Versicherungsverein Alt-Leipziger, der hat sich mit den steigenden ESG-Anforderungen und mit der Vergleichbarkeit von Nachhaltigkeitsberichten auseinandergesetzt. Wolf, wie positioniert sich die Alte Leipziger denn?
Die Alte Leipziger hat eine klare Haltung. ESG ist wichtig, aber es braucht einheitliche Regeln. Vorstandschef Christoph Bohn sagt, dass heute schon mehr als die Hälfte des Geschäftsberichts aus ESG-Reporting besteht, vor allem durch die neuen CSRD-Vorgaben. Viele der Berichte seien so technisch, dass sie kaum jemand wirklich liest. Kunden eher nicht. Makler, die stellen gezielte Fragen, aber nach eigenen Kriterien. Deshalb fordert Bohn eine Vereinheitlichung. Welche Kennzahlen sind wirklich entscheidend? Was muss ein Versicherer an ESG-Daten liefern, damit echte Vergleichbarkeit entsteht?
Jetzt gibt es ja bei der Alten Leipziger noch eine Besonderheit. Es ist ein Versicherungsverein. Was hat es denn damit auf sich?
Das heißt nun, sie gehört den Mitgliedern. Keine Aktien, keine Börse. Und sie finanziert sich komplett aus eigener Kraft. Also keine Kapitalmarktinstrumente, sondern Erträge, die im Unternehmen bleiben. Das kommt gut an. Nicht nur bei den Kunden, sondern auch bei den Ratingagenturen. S&P und Fitch haben ein A+ vergeben. Auch Vertriebspartner schätzen das Modell, weil es auf Sicherheit und Nachhaltigkeit setzt. Also Werte, die in der Finanzbranche manchmal untergehen.
Jetzt hat sich ja der Vorstandschef auch Gedanken gemacht, wie man die ESG-Regulierung noch verbessern könnte. Welche Veränderungen braucht es denn aus seiner Sicht?
Ja, Bohn spricht aus, was viele denken. Die aktuelle ESG-Regulierung ist zu bürokratisch. Gerade kleinere Versicherer ohne eigene Konzernstruktur tun sich schwer mit dem Aufwand. Die Alte Leipziger selbst fällt wegen ihrer Größe nicht unter mögliche Ausnahmen, etwa beim Omnibus-Paket. Aber Bohn sagt, selbst wenn, wir brauchen einheitliche ESG-Standards für alle. Nur dann entsteht Transparenz und nicht ein Flickenteppich von Ratings und Interpretationen. Er wünscht sich vor allem weniger Berichte für die Schublade, dafür mehr Relevanz für Vertrieb, Öffentlichkeit und Kunden.
Das ist, glaube ich, tatsächlich ein Punkt, mit dem viele d'accord gehen würden. Vielen Dank, Wolf, für den Blick in den Markt. Das war Wolf Brandes aus der Redaktion der Börsenzeitung. Schön, dass du hier warst.
Danke.
Und wir hören uns, wenn Sie mögen, in 14 Tagen wieder. Am 2. Oktober gibt es die nächste Episode von Nachhaltiges Investieren. Ich freue mich, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis dahin, machen Sie es gut.
Das war Nachhaltiges Investieren, der Sustainable Finance Podcast der Börsenzeitung. Diese Episode wurde präsentiert von Union Investment.